Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main-Viereck. Heute mit
Anja und Willi Stritzinger vom gleichnamigen Weingut in Klingenberg am Main.
Da hab ich gesagt, ja, Moment mal, ne? Warum machen wir kein Rotweinwanderweg? Wir haben doch praktisch diese Perle alle schon da, wir müssen sie nur verbinden, ne?
Wir haben auch noch den ältesten Weinberg, den es noch gibt, praktisch einen Altbestand von teilweise 100 Jahre alte Reben. Und das ist ein gemischter Satz und da sind historische Rotweinsorten mit dabei, die es heute überhaupt nicht mehr gibt.
Da habe ich ein knallhartes Umdenken an den Tag gelegt und bin praktisch zum Bio-Pionier geworden.
Die Seltenbachschlucht, die darf man natürlich nicht verpassen. Ne? Zu der reichen Zeit ist die so angelegt worden, dass man sie begehen kann mit Brückchen. Ne? Und es ist heute ein Eldorado für Salamander. Also das ist das größte Salamandervorkommen in Bayern. Mhm. Und das ist wirklich sehr wild romantisch, kann man sagen.
Meine heutigen Gesprächspartner sind Anja und Willi Stritzinger. Sie verkörpern zwei Winzergenerationen des Weinguts Stritzinger aus der Rotweinstadt Klingenberg am Main. Diese Stadt wird in diesem Jahr 750 Jahre alt und das muss natürlich auch gebührend gefeiert werden. Die Familie Stritzinger bewirtschaftet seit Jahrzehnten Weinberge an den steilen und denkmalgeschützten Terrassensteillagen und der Betrieb ist schon seit 1990 Bioland zertifiziert. Mittlerweile führt die 50-jährige Anja den Familienbetrieb, der sich mit der Zeit vom Nebenerwerb zum richtigen Weingut entwickelt hat, das zahlreiche Preise und Auszeichnungen abgeräumt hat. Ihr Vater Willi hat nicht nur die Grundsteine des heutigen Erfolgs gelegt, der 85-Jährige gilt auch als Erfinder des fränkischen Rotweinwanderweges, der seit über 30 Jahren zu den Leuchttürmen des touristischen Angebots in der Region zählt. Wie die Idee zum Rotweinwanderweg entstanden ist, warum die Familie zum Wegbereiter des Bio-Weinbaus wurde und was die Rotweinstadt Klingenberg in diesem Jubiläumsjahr alles zu bieten hat, darüber spreche ich heute mit Willi und Anja Stritzinger. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Servus.
Hallo zusammen. Jetzt habe ich schon viel im Intro anklingen lassen, was wir heute alles besprechen wollen. Und es sind ja eigentlich gleich drei Themen. Es geht um Weinbau, es geht aber auch um Wanderweintourismus mit dem Wanderweg und es geht um die Stadt Klingenberg mit ihrem Angebot. Fangen wir vielleicht mal mit dem Weinbau und mit euch selbst und eurem Weingut an. Wie wird oder wurdet ihr eigentlich zu Winzern? Vielleicht fangen wir mal bei Willi an.
Ja, das fing so an. Ich kam als gelernter Kellermeister eigentlich. Bin kein gelernter Winzer, das habe ich mir erst in der Weinbauschule in Veitshechheim angeeignet. Habe ich dann in Klingenberg angefangen, im städtischen Weingut, weil ich immer so den Traum hatte, nicht nur Weintrauben zu verarbeiten, sondern auch selbst zu produzieren. Und Klingenberg hat es geboten. Es war ein kleines Weingut, das war kein großes Risiko, das zu übernehmen. Und habe ich halt in den Weinbau eingestiegen. Nur habe ich dann festgestellt, dass mein Lieblingswein, der Gewürztraminer, fehlt. Am ganzen Untermain gab es keinen Gewürztraminer. Mhm. Und da habe ich mir Wein als Kartrunde, habe ich das auch besprochen, hat jemand gesagt, ich habe da unten einen alten Weinberg, der ist verwildert, den kannst du rummachen, da kannst du den Traminer pflanzen. Und das war einfach so. Ich habe das dann nächsten Tag zwar angeschaut, da habe ich zuerst mal einen kleinen Schock bekommen.
Ja.
Der Berg war total mit Brombeerhecken bestockt und das Tal war mit 4-5 Meter hohen gelben Heinrich bepflanzt.
Mhm,
und das haben wir dann, meine Frau und ich, haben das dann rumgerodet und haben einen Gewürztraminer Weinberg gepflanzt. Das war praktisch die Gründung unseres Weinbaus.
Und wann war das?
Es war 1972, also haben wir den angelegt. Mhm. Ich kam 71 nach Klingenberg und 72 haben wir den Weinberg angelegt. Ist auch gleich erfroren, 3 Jahre später. Das ist eine Lage direkt an der Straße unten in Mainnähe. Ne?
Mhm.
Und die sind halt immer ein bisschen frostgefährdet. Interessanterweise, trotz Klimaveränderung, auf den Tag genau, 50 Jahre danach, ist der Weinberg wieder erfroren.
Mhm.
Also es war vor 2 Jahren. Ne, war das,
Weinberg erfrieren heißt? keine Ernte oder heißt es, da muss man alles neu machen?
Keine Ernte, ja.
Aber man muss da nicht alles neu pflanzen, sondern im nächsten Jahr kommt wieder was, oder?
Ja, das hat bei dem, da war ja damals, wie das wieder erfroren war, war er ja neu zu alt, ne? Da war ja gerade frisch gepflanzt. Mhm. Ne? Und da war natürlich doch etwas nachzupflanzen. Mhm. Aber wenn der Weinberg steht, ist es kein Problem. Da wächst dann neue Trübe raus. Allerdings sind da wenig oder gar keine Samen mehr dran. Ne? Also, das war natürlich vor 2 Jahren der Fall. Ne?
Da wächst heute noch Gewürztraminer oder gibt es den Weinberg noch heute?
Der steht noch und lebt noch.
Okay.
Und spendet noch gute Tropfen.
Aha.
Also es war praktisch unser Gründungsweinberg sozusagen. Mhm. Und naja, gut, da haben wir haben dann ein neues Haus gekauft später und da braucht man ja Geld und so. Und da haben wir dann die Trauben im städtischen Weingut verkauft, also abgeliefert, ne? Und haben das bezahlt und haben da immerhin unsere Raden für das Haus abstottern können. Und dann kam die Anja, die sich wirklich in den Weinbau reingehängt hat. Die hat Spaß dran gehabt, hat auch gelernt, hat auch die Meisterprüfung mit super erledigt. Ne? Also da konnten wir dann mit Ruhe den Betrieb übergeben. Ne? Das war 1990, wie wir Bierland betrieben wurden. Ne?
Fangen wir nochmal ganz kurz, bevor wir zu Anja kommen, noch eine Nachfrage. Also gelernter Kellermeister heißt, man ist schon in einem Weingut, aber hat mit den Reben nichts zu tun? Oder was macht ein Kellermeister konkret?
Hauptsächlich in Kellereien. Also ich habe Sektkellerei, Wermutkellerei und so weiter. Also Aha. Ich habe nur da in Großbetrieben gearbeitet.
Mhm.
Damals im größten Weingut Deutschlands in Siebeldingen an der Weinstraße.
Mhm.
Das Weingut gibt's nicht mehr, leider Gottes, weil der ist in diese Hitliste bei dem damaligen Glykol-Skandal gekommen und ist praktisch versiegt geworden.
Mhm. Also und dass man dann vom Keller in den Weinberg geht, das war dann sozusagen selbst beigebracht?
Wir haben zu Hause einen kleinen Weinberg gehabt, haben wir vom Großvater geerbt. Ne?
Also
in der Familie haben wir schon Weinbau bis 1850 nachgewiesen, aber nicht im großen Stil. Ne? Also mein Urgroßvater hat das noch ein bisschen einen größeren Stil gemacht, war einer der größten Winzer in der Pfalz, also nicht in der Pfalz, sondern in dem Ort in der Pfalz.
Mhm.
Aber später ist es dann immer kleiner geworden. Und wie gesagt, wir haben da nur so ein halbes Hektar noch gehabt. Und ich bin eigentlich gar nicht gerne in den Weinberg gegangen. Ich war, wie gesagt, Kellerwirt, da hast du dann keine große Beziehung mehr. Nur habe ich dann erkannt, dass man der Wein wächst im Weinberg, nicht im Keller. Im Keller können wir versuchen, wenig Fehler zu machen. Dann wäre das ein guter Wein. Aber wenn das schon schlechte Trauben vom Weinberg hereinkommen, dann ist das vorbei. Da kann auch der beste Kellermeister keinen guten Wein machen.
Okay, also man kann den Wein eigentlich nur schlechter machen.
Also was heißt, ich habe dann nach einer Winzergenossenschaft gearbeitet. Da war ich zwar auch nur im Keller, aber ich habe dann gesehen, wie das einfach das zusammengehört.
Mhm.
Weinbau und Kellerei, das gehört einfach zusammen. Das ist eine Einheit.
Ja.
Und da habe ich dann... Ich habe dann die Kellermeisterprüfung gemacht. Da musste ich ein Jahr Weinbauschule mitmachen. Damals war das ein bisschen strenger wie heute. Da hat man 5 Gesellenjahre gebraucht und ein Jahr Weinbauschule. Und da habe ich dann wirklich mich in den Weinbau reingekniet, weil die Kellerwirtschaft, ich war schon ein bisschen älter, war schon 28 damals. Kellerwirtschaft, das habe ich im Schlaf beherrscht schon. Und da habe ich mich halt in den Weinbau sehr reingekniet. Das ist dann quasi dann, eine Leidenschaft geworden. Ne?
Kommen wir mal zum Weingut Stritzinger. Irgendwann hat Anja übernommen. Wann war dir klar, dass du Winzerin wirst, beziehungsweise dass der Weinbau deine Leidenschaft wird?
Das ist so im Teenager-Alter entstanden.
Mhm.
Also so als Kind musste man ja immer schon mit. Man konnte ja nicht allein zu Hause bleiben. Da war es natürlich nicht so beliebt, mit in den Weinberg zu gehen, weil man natürlich lieber mit den Freunden gespielt hätte irgendwo. Ja. Aber was ich schon immer sehr gern gemacht habe, auch als Kind, war in der Traubenlese dabei zu sein, so anschließend im Weinberg zusammen zu vespern. Das war einfach immer ein Highlight im Jahr.
Mhm.
Und später durfte ich dann, das war dann ja schon ein Verdienst von meinem Vater, dass ich einfach verantwortungsvollere Aufgaben, halt nicht nur die Jobs, ne, die halt so abgeschoben werden, ja. sondern ich habe auch sehr schnell, sehr früh angefangen, Reben zu schneiden, mhm. so die Winterarbeit. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann durfte ich auch sehr früh schon alleine, eigenverantwortlich einen Weinberg schneiden. Und so bin ich dann nach und nach an die Arbeiten rangekommen und fand es dann eigentlich sehr schön, in der Natur draußen zu arbeiten und das alles mitzuerleben. Ja.
Und dann macht man dann noch eine Ausbildung oder wie?
Ja, ich hatte dann schon, ich habe Abitur gemacht, habe überlegt, was gibt's so. Wir hatten ja der Nebenerwerbsbetrieb, war ja da, weil ja. natürlich die Frage, macht man den Nebenerwerbsbetrieb weiter und lernt was Ordentliches. ja. Aber ich habe dann mich doch dafür entschieden, den Winzerberuf dann zu lernen, also eine Ausbildung gemacht und dann auch nach einem Jahr Praxiszeit dann die Meisterprüfung auch in Veitshöchheim. Das ging dann schon über Wintersemester. Zu studieren hatte ich keine Lust mehr. Nach den 2 Jahren Lehrzeit war einfach so, das Praktische war so, das hat so viel Spaß gemacht, da hast du keine Lust gehabt, jetzt wieder 3 Jahre auf die Schulbank zu gehen. Und da habe ich mich für die Wintersemester-Variante Winzermeisterin entschieden.
Und das heißt, das war dann auch die Entscheidung für den sozusagen Hauptberuf und gegen den Nebenerwerb.
Genau.
Das heißt, das Weingut muss ja dann auch mit der Zeit gewachsen oder von der Fläche her größer geworden sein.
Richtig.
Oder?
Also
wie sieht es da heute aus?
Also ab Mitte 90er Jahre, wie klar war, dass ich in die Fußstapfen drehe, haben wir schon angefangen, sukzessive zu erweitern. Und wie ich dann auch kurz vor der Meisterprüfung, haben wir dann auch nochmal richtig Fläche dazu genommen. Gestartet bin ich dann 2001 mit knapp über 1 Hektar. Also Nebenerwerb heißt in Klingenberg immer so 0,5 Hektar ungefähr. Das ist das, was man nebenbei noch so ganz gut machen kann. Ja. Das 1 Hektar war dann schon sportlich. Also ich habe ja dann auch noch gearbeitet im Weingut, im städtischen Weingut und habe das auch immer noch nebenbei gemacht bis 2001. Und das ist natürlich dann schon eine Herausforderung. Ne? Den ganzen Tag schon die Arbeit machen und abends und samstags nochmal. Und das war dann schon 2001 dann die Entscheidung, jetzt gilt's.
Und ist seitdem noch mehr dazu gekommen?
Ja, also wir haben jetzt mittlerweile knapp 2 Hektar.
Und so von der Verteilung der Reben, was wächst da bei euch?
Die Hauptrebsorten Weiß ist Riesling. Beim Roten logischerweise der Spätburgunder. Und der Gewürztraminer spielt aber natürlich auch noch eine große Rolle.
Die Lieblingssorte vom Vater.
Genau. Der Weinberg wird gehegt und gepflegt als Gründungsweinberg. Genau.
Und die Lagen sind aber alle in Klingenberg?
Alles oder? Klingenberg, ja. Zwischendurch hatten wir auch mal in Bürgstadt Flächen. Aber das könnte man ja rein theoretisch mit dem Traktor bewirtschaften. Aber für einen eigenen Traktor war es einfach zu klein, die Fläche. Und dann ist der Weinberg immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, weil es halt einfach 20 Kilometer auch weg ist von Klingenberg. Und da hat sich damals ein Tausch angeboten. Ich konnte in Klingenberg an meinen Flächen mich neben links und rechts und oben erweitern. Und jemand hat den Bürgstädter Weinberg übernommen. Das war ein toller Tausch.
Wenn man so durch Klingenberg durchfährt, dann sieht man ja, das ist ja sehr markant. Oder auch wenn man über die Brücke auf Klingenberg drauf zufährt, diese ganz steilen Terrassenlagen, auch mit den roten Buntsandsteinterrassen. Ist das bei euch auch in dieser Lage? Also ist das wirklich noch dieses teilweise, glaube ich, sogar denkmalgeschützte?
Ja, das sind genau die Lagen, die man sieht, wenn man rüberkommt.
Die ganze Gemarkung steht unter Denkmalschutz. Also wenn sie da eine Mauer ist, aber sehr leger gehandhabt von den damaligen Denkmalschützern. Also man darf die Mauern verändern, aber es muss immer wieder mit Buntsandstein und in der klassischen Trockenmauerbauweise gemacht werden. Also es ist nicht so stur, dass man jetzt da eventuell 2 schmale Terrassen nicht zu einer breiten zusammen machen darf, sondern es wird leger, aber mit strenge Auflage, nur Buntsandstein und nur Trockenmauerbau.
Und das heißt aber, weil wir gerade von Maschinen gesprochen haben oder eben nicht Maschinen, kann man da was mit Maschinen machen oder ist das alles Handarbeit oder teils wahrscheinlich?
Es ist eigentlich alles Handarbeit, weil man halt in die Terrassen nur über diese Treppenaufgänge reinkommt und die sind halt sehr schmal. Also sprich, das Gerät, das man mitnehmen will, mit dem man was machen will, das muss transportabel sein, es muss durch diese Aufgänge passen und es muss leicht genug sein, dass man es noch drüber heben kann über die Terrasse, von Terrasse zu Terrasse und da gibt es nicht viel. Also Hightech ist eine Motorsense, Rasenmäher, so eine Motorhacke, die Spritzgeräte, aber alles andere ist Hand.
Das heißt, das ist dann auch ein immenser Aufwand und je nach Jahreszeit wahrscheinlich macht ihr das auch nicht alleine, sondern da gibt es dann Helfer oder wie ist das?
Ja, also ich mache praktisch alles alleine bis in April rein. Mhm. Wenn es losgeht mit Mähen, da habe ich dann eine Saisonarbeitskraft dabei, aber auch nicht Vollzeit, ist so halb bis dreiviertel tags und die ist dann da bis zur Lese. Mhm. Und bei der Lese kommen natürlich dann auch noch alle möglichen Helfer dazu.
Die das wahrscheinlich dann alles, genauso was Hand und Fuß hat, früher, genau. Ne? Ja. Ja, ich habe das einmal ausprobieren dürfen, aber ich gebe zu, das war nur einmal hochlaufen, einmal runterlaufen mit diesem, wie nennt man es, was man Butte. Dann auf dem Rücken Butte. Hat.
Genau. Die Butte.
Und da habe ich mir schon gedacht, also das den ganzen Tag, da muss man dann schon, muss man es auch wollen.
Richtig, das muss man wollen und können auch. Also
und
das
können,
ist,
ja, ja.
Richtig, das ist schon ein körperlicher Anspruch.
Da muss man sehr sportlich sein. Wir haben mal ein Buddenträger gehabt, der ist mit der Budde, mit der vollen Budde rauf und runter gerannt.
Und hat, ja. Noch, und hat ja, noch gesungen ja. Dabei.
Der war bei der Bundeswehr.
Wenn das voll ist, wie viel ist da drin? Ein Zentner? Oder?
Ja, so 30, 35 Kilo.
Ja, okay.
Ja. Na, das mag jeder ein bisschen anders. Die einen laufen lieber öfter und machen sie nicht so voll. Andere sagen lieber, ich tue sie nochmal so ein bisschen aufstumpfen, dass nochmal ein Eimer drauf passt, damit ich lieber einmal weniger laufen muss. Und dann, ja, je nachdem.
Bevor wir zum Thema Bio-Weinbau kommen, noch eine Frage. Das ist ja zurzeit in aller Munde das Thema Klimawandel und wie verträglich manche Pflanzen da mit umgehen oder mit den Veränderungen des Klimas. Habt ihr das auch gemerkt im Weinbau, dass manche Reben anders reagieren und dass man vielleicht umsteuern muss? Oder ist diese Verteilung, von der wir gerade gesprochen haben, relativ gleich geblieben?
Nee, ist tatsächlich nicht gleich geblieben. Also im Moment scheint es so, das betrifft jetzt aber nicht nur unseren Betrieb, sondern ganz Klingenberg. Also ausgerechnet der Portugieser, wo eine unserer Brotsorten, hat man die genannt, weil man damit gutes Geld verdienen konnte, sich quasi seinen Unterhalt verdienen, dass die sehr stark unter dem Klimawandel leidet. Mhm. Und auch, also ich kenne kaum einen Winzer, der einen neuen Portugieser Weinberg anlegt. Also wenn ein Portugieser rausgerissen wird, kommt meistens dann Spätburgunder rein oder irgendeine pilzresistente Sorte, um sich da die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Ja.
Ja, so ändern sich eben die Zeiten. In dem 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, haben die Klingenberger von Schwarzriesling und Spätburgunder, die sehr degeneriert waren, die Sorten, auf Portugieser umgestellt. Mhm. Das war damals eine ganz neue Sache. 1810 ist der erste Weinberg in der Pfalz angelegt worden. Und 1820 sowas in Klingenberg. Und das hat auch die Stadt gefördert. Und da haben viele Winzer, wo eigentlich der Rotweinanbau aufgeben wollten, die haben dann, sind auf die Portugieser umgestiegen und haben gutes Geld verdient. Ne? Mhm. Und das ist auch der klassische Klingenberger Rote. Mhm. Das war kein Spätburgunder, das war Portugieser. Ne?
Und den gibt's jetzt noch, aber es könnte sein, dass er langsam aussterbt.
Der wird langsam wahrscheinlich verschwinden.
Okay, jetzt mal die Frage zum Bio-Weinbau. Ich habe es ja gesagt, seit 1990 sogar schon oder
zertifiziert seit 1990.
Ein paar Jahrzehnte.
Ich war eigentlich Pionier.
Ja. Wie kam es dazu und warum?
Also ganz einfach. Ich habe es ja gesagt, ich bin von Kellerwirt auf Weinbau umgestiegen. Da haben wir halt die klassischen Spritzmittel, Herbizide und alles angewendet, was halt doch dann von der Bewirtschaftung her sehr einfach war, habe aber gleich gemerkt, dass das auf Dauer kein Zustand sein kann. Mhm. Wir haben schon ab 1985 keinerlei Herbizide mehr eingesetzt im städtischen Weingut. Und da kam auch bei mir mein Hobby Wasser zugute. Ich habe immer gedacht, uns hat immer die Industrie erklärt, ja, diese Mittel, die gehen nicht ins Grundwasser. Bis sich dann doch rausgestellt hat, dass die im Grundwasser schon zu finden sind. Mhm. Und da habe ich ein knallhartes Umdenken an den Tag gelegt und bin praktisch zum Bio-Pionier geworden. Also wir haben dann schon 1985 war ich Gründungsmitglied im Bundesverband Ökologischer Weinbau. Und da haben wir uns auch diese Vorschriften, die heute noch gelten, die haben wir uns selber erarbeitet. Die gab es nicht. Also die EU hat praktisch unsere Erarbeitungen praktisch zur Norm gemacht. Ne?
Und wie haben die Kollegen das beurteilt? Also haben die Kollegen erst mal gelächelt oder haben sie gesagt, du Spinner? Oder haben sie gesagt, finde ich gut, was du da machst?
Nein, das war ein Riesenkampf.
Also ein Kampf, okay.
Also wie ich in Klingenberg anfing, die Weinberge zu begrünen, ja. Das sind so die ersten sichtbaren Dinge. Da sind die Leute zum Bürgermeister gelaufen und haben gesagt, wie lange wollt ihr den Stritzinger da noch euer Weinberg wird? Der macht ja alles kaputt, der lässt ja alles verwildern.
Sieht aus wie Kraut und Rüben dann wahrscheinlich.
Das war schon ernsthaft. Ne? Also das war kein Spaß mehr. Ne? Ich war trotzdem überzeugt, so geht's. Es war halt dann eine totale Arbeit, Aufklärungsarbeit. Ich habe ja in fast alle Untermain-Gemeinden die Winzerfischvorproben gehalten. Da habe ich schon immer wieder angefangen vom Egoweinbau und so weiter. Mhm. Einen haben gelacht, die anderen gesagt, das geht nicht. Und ich sage es jetzt ganz ehrlich, die Schlimmsten, die es gesagt haben, das geht nicht, das war die Bayerische Landesanstalt für Weinbau. Mhm. Die wussten ja, dass ich eigentlich kein schlechter Schüler war. Ne? Die haben gesagt, ja Stritzinger, was ist denn Sie reingefallen? Sie machen da, Sie wollen da sowas machen. Das geht doch nicht, das funktioniert doch nicht. Das muss funktionieren, weil wir sonst unsere Natur derart zu mühlen mit Spritzmitteln und mit Herbiziden, dass wir in 100 Jahren keinen Weinbau mehr betreiben können. Ne?
Ja, man zerstört die Lebensgrundlage, von der man selber lebt eigentlich. Ne? Das ist ja.
Das war, also, war schon ganz schön. Also ich kann mich noch gut entsinnen, da habe ich den ersten Vortrag habe ich in Groß-Ostheim gehalten, 1985. Mhm. Ein voller Saal, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt war, aber es wäre knallvoll. Ne? Da haben die einen bei der Vorstellung schon gepfiffen und gleich. Ja, ja. Dann, naja, jetzt kriegst du da Schmiss.
Ja, ja.
Aber wie ich dann, wie gesagt, auf der Erfahrung halt auch Beispiele nennen konnte, haben die Leute gemerkt, die Winzer schon gemerkt, dass ich kein Scharlatan bin, sondern auch kein Schreibtischtäter, sondern dass ich das schon in der Natur ausprobiert habe. Ne?
Ja.
Wir haben immer unsere Weinberge Nebenerwerbsweinbecher haben wir immer so behandelt, immer ausprobiert, Neues ausprobiert. Da fällt mir gerade ein, das Spritzmittel, wo heute gängig in sogar bei den konventionellen Winzern angewendet ist, ist Backpulver. Also ist eigentlich nichts anderes wie Backpulver. Und das habe ich in Ingolstadt habe ich einen Vortrag gehalten bei den Hopfenbauern über Peronospora. Das ist der falsche Mehltau, wenn ihr das was sagt. Und da war eine Dame, die hat irgendeinen Vortrag über den Obstbau gehalten und hat das so erwähnt, dass da so Versuche gemacht werden, den echten Mehltau mit Natriumhydrogencarbonat, also Backpulver zu verhandeln. Ne? Das haben wir wiederum, wie gesagt, wie alles in unserem Weinberg ausprobiert, allerdings also richtig professionell, also so viele Zeilen klassisch mit Schwefel behandelt, so viel überhaupt nicht, so viel mit Backpulver und wieder in der Wiederholung auf der anderen Seite. Ne?
Und dann geguckt, was passiert.
Und haben wir gesehen, es war 1996, haben wir gesehen, dass das funktioniert. Ne? Mhm. Und heute ist eigentlich Backpulver
Standard.
Apropos heute, was bedeutet in ein paar kurzen Sätzen heute Bio-Weinbau zu machen? Was darf man nicht und was macht man stattdessen? Jetzt mal an konkreten Beispielen.
Ja, also Herbizid ist halt schon immer verboten und ist auch der Klassiker, ganz einfach keine Herbizide. Das ist ganz normal. Also man versucht eine klassische Begrünung.
Naturbegrünung.
Mit möglichst vielen blühenden Pflanzen, um den Insekten Raum zu geben.
Ja, viel haben dann auch, vor allen Dingen die Mosel, Ego-Winzer aus der Mosel, die haben viel mit Einsaaten gearbeitet. Das hat mir nie so richtig gepasst, weil ich bin dann Naturmensch und weiß, die Natur lass diese Pflanzen an dem Standort Pflanzen wachsen, die dort auch gedeihen. Na, wenn man in dem Moment, wo man einsät, verändere ich irgendwie die Flora. Na, das war mein Grundsatz, dass ich das nicht mache. Ich habe auch nie mit Einsaaten gearbeitet. Immer nur mit natürlicher Begrünung. Na.
Aber Herbizid heißt doch Unkrautvernichtung.
Genau.
Und was
bringt das dann an? Spritzen sagt man da so dazu, ne?
Unkraut gibt's keins.
Ja, ja. Aber jetzt für den Laien, wenn ich jetzt dann irgendwas nehme, was schon da ist, oder manche säen was dazu, was bringt denn das dann gegen die Unkräuter, die vielleicht dann an die Reben gehen?
Das ist ja genau der Punkt. Also das Unkraut ist eigentlich kein Unkraut, das ist eigentlich ein Helfer. Ja. Das hilft, dass der Boden da bleibt, wo er ist, gegen Bodenerosion. Mittlerweile weiß man sogar, dass es gegen das Austrocknen vom Boden hilft, weil der Boden, der blank ist, sich nicht so leicht erhitzt wie einer, der begrünt ist. Mhm. Also eigentlich hilft uns die Begrünung. Vor allen Dingen hilft uns die Begrünung, weil die Rebe an sich eine Monokultur ist. Mhm. Und Monokulturen sind immer anfällig gegen Insekten, also gegen Schädlinge, ne, die sich dann halt sehr gut, spezielle Rebschädlinge, die sich dann sehr gut vermehren können. Mhm. Und wenn durch die Begrünung, durch eine artenreiche Begrünung, hat man da einfach einen Gegenpol. Man hat keine Monokultur mehr, sondern das ist alles ein natürliches Gefüge. Und seit wir das haben, Insektizide ist überhaupt kein Thema. Also abgesehen davon, dass die meisten im Bioanbau nicht zugelassen sind. Mhm. Aber es gibt keine Schädlinge mehr im Weinberg. Das hält sich alles gegenseitig im Zaum. Ne, es ist ein Gleichgewicht zwischen Schädlingen. Jeder Schädling hat in der Regel, wenn er nicht gerade frisch irgendwo einimportiert wird, hat er einen natürlichen Gegenspieler. Und die Natur hilft sich da in der Regel selber. Und da muss man einfach nur ein bisschen unterstützen und dann passt das.
Also wenn ich jetzt bestimmte Pflanzen habe, die für die Insekten attraktiver sind als für die Rebe, dann gehen die lieber da dran und
entweder
dann schone
genau
ich damit die.
Beziehungsweise zum Beispiel die Raubmilbe.
Genau.
Also die Raubmilbe zum Beispiel ist unser Hauptnützling gegen andere Milben. Mhm. Und wenn die keine Milben hat zum Fressen, dann ernährt sie sich von Brennnesselpollen zum Beispiel.
Mhm. Okay. Ja, interessant. Und würdet ihr sagen, als Pioniere, haben wir ja gerade gehört, oder als Vorreiter, dass es jetzt dann auch immer mehr Nachahmer gibt, auch bei uns am Untermain, oder bleibt es was Exotisches?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Also wir waren ist es nicht mehr, Gott sei Dank.
Ja, also wir waren lange die Einzigsten am ganzen Untermain. Und dann kam in den 90er Jahren, kam aber dann relativ schnell das Weingut von der Lebenshilfe dazu, das ja mit Willis Zutun quasi auch gegründet worden ist. Die haben von Anfang an auch Bioland-Weinbau betrieben. Und dann hat sich aber auch lang nichts getan. Also obwohl wir immer offen allen erzählt haben, dass das funktioniert. Und wir haben es ja auch immer gesehen. Also wir haben nie eine Missernte eingefahren, dass man sagt, da ja, jetzt sieht man es ja, ne, es funktioniert gar nicht. Mhm. Sondern unsere Weinberge waren eigentlich immer beispielhaft. Und trotzdem hat sich lange nichts getan. Aber jetzt können wir in Klingenberg tatsächlich auf über 60% Bioflächen schauen.
60%?
Ja. Und wisst ihr auch, das gibt's, glaube ich,
also
in Deutschland nirgends.
Der deutschlandweit Klingenberg, die ökologische Gemeinde.
Das ist ja. Und am Untermain gibt's ja auch Prozentzahlen?
Und, da tue ich mir ein bisschen schwer mit der Prozentzahl, aber.
Aber 60 ist ja schon.
Aber, also ich glaube.
Viel, ne?
Mehr wie der Fränkische, würde ich fast behaupten, dass wir in Kurfranken mehr haben wie der Fränkische Schnitt sogar, ja.
Ja. Ja. Durch euer Weingut durch, oder sagen wir mal durch diese Lage durch, führt der Fränkische Rotweinwanderweg. Das ist korrekt, oder?
Ja.
Ja. Und dieser Fränkische Rotweinwanderweg ist ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, mehr oder weniger ein touristisches Leuchtturmprojekt, ein Wanderweg, wie der Name schon sagt. Ich glaube knapp 80 Kilometer. Und wurde entwickelt oder die Idee kam von Willi Stritzinger. Das ist korrekt. Wie kam es denn dazu?
Idee ist eigentlich nicht korrekt.
Nicht korrekt, okay.
Sondern ich habe den erträumt.
Aha, ich habe einen Traum.
Ja, wirklich.
Ja.
Aber das war folgendermaßen. Also ich wäre immer morgens um 6 Uhr wach. Und so um halb Dussel habe ich eine Sendung gehört, Bayern 1, von Wanderung, Rotweinwanderung, auf irgendeinem Weg. Mann, bei uns ist doch keine Rotweinwanderung und so, hab da halt zugehört. Und dann bin ich wach geworden. Da war das eine Wanderung mit Rotweingenuss in Südtirol. Mhm. Da hab ich gesagt, ja, Moment mal, ne? Warum machen wir keinen Rotweinwanderweg? Wir haben doch praktisch diese Perle alle schon da, wir müssen sie nur verbinden, ne?
Ja.
Und das war natürlich ein Glück. Ich war damals Vorsitzender, Begründer und Vorsitzender vom Arbeitskreis der Weinbauvereine im Landkreis Miltenberg. Ne? Und habe ich gleich den nächsten Montag, habe ich sofort meine Kollegin, also die Vorsitzende von der Weinbauvereine, angerufen, zusammen gleich Sitzung gemacht. Wie sieht's aus? Wir machen einen Rotweinwanderweg. Wir haben dann wirklich intensiv das betrieben, Bedingungen aufgestellt, wer mitmachen kann, ne? Gaststätte. Mussten mindestens zwei ortseigene Weine auf der Karte haben. Mhm. Das war Bedingung. Sonst durfte er nicht in den Flyer oder in die Werbung mit rein. Ne? Dann die erste Aufgabe war eigentlich, die Beschilderung des Weichs.
Ja.
Und da habe ich immer gesagt, wer 3-4 Schoppen getrunken hat, der muss noch den Weg, ohne groß nachzudenken, finden. Und so haben wir das beschildert. Wir haben jede Woche gingen wir in eine andere Ortschaft. Die Weinbauvereine haben das vorbereitet in ihren Ort. Und die ganze Blase, also von Birkstadt bis Großwaldstadt, sind dann gekommen und sind die Strecke abgelaufen und haben gesagt, ah, da könnte man noch ein bisschen was verbessern. Oder das ist vielleicht nicht ganz die Strecke, habt ihr da nicht einen Umweg oder so. Mhm. Aber das haben wir relativ schnell, also innerhalb von einem Vierteljahr haben wir das gehabt und haben es auch beschildert dann. Wir sind ein bisschen von der Sparkasse gesponsert worden für die Schilder, also die Wegweisschilder mit dem Rotweinglas. Ne? Das ist ja typisch für den Rotweinwanderweg.
Ja.
Also es war 89 im Sommer und im Frühjahr 90 ist der Rotweinwanderweg auf der Klingenburg eingeweiht worden.
Und heute immer noch so markiert mit dem blauen Main und dem schräg stehenden Rotweinglas, ne?
Ja, genau.
Ja, immer noch der Fall. Ja, wenn ich jetzt frage, was ist der schönste Abschnitt oder was bietet der Rotweinwanderweg, ist natürlich klar, da gehört Klingenberg dazu, aber was gibt es
ja,
noch, was kann man noch so?
Ja, das sein, das ist halt das Schönste.
Das ist selbstverständlich. Das
Michael Ellenbach und Klingenberg ist das schönste Stück, aber okay. Die anderen Stücke sind 8, ganz gut. Wir haben noch da das durchaus bedacht, wie bekommen wir Rück in die ganze Sache rein. Ne?
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ja, Moment mal, wenn die Leute im Sommer wandern, da sind die mal froh, wenn sie mal so 4-5 Kilometer im Wald, durch den Wald wandern können. Ne?
Mhm.
Und das ist heute noch ein Riesenvorteil. Also ich bin ja größtenteils noch im Weinverkauf beschäftigt und du immer mit den Leuten spreche und so, ein bisschen rauslocken, was denken, wo sie herkommen. Und das sagen alle, das ist wunderbar, dass man da nicht nur durch die Weinberge, es war herrlich, die runterzuschauen in den Terrassenweinberg, aber auch dann zwischendrin mal, bis es sich abkühlen kann im Wald, mhm. wenn es so heiß ist. Ne? Also das ist immer noch erhaltenswert, also das sollte man nicht machen. Mhm. Wir haben auch dann später, also die Großostheimer wollten nicht mitmachen, und darum haben wir ja auch, die waren auch nicht bei unserem Arbeitskreis dabei, aber mhm. es wäre gut gewesen. Wir haben noch, ich war da eigentlich dafür, weil wir vom Weingut in Großostheim Weinberge gehabt haben. Aber die haben sich ausgeklinkt. Aber wie das dann so ein Tourismusrenner wurde, ja. haben sie natürlich auch versucht reinzukommen. Und die sind vor 2-3 Jahren.
Ja, schon länger jetzt her, ja.
Sind sie dann in der Werbung mhm. mit
wo
dabei.
Die Schlaufe nach Großostheim gezogen
ja,
worden ist.
Also ja. Ja, genau. Für die, die es nicht wissen, Start ist in Großwaldstadt, dann geht's nach Großostheim, dann läuft man wieder über die Großwaldstädter Weinberge nach Obernburg.
Ja, Obernburg ging ja oben rüber, oberm ja. Spilger. Da war noch ein Weinberg damals,
oberm ja.
Spilger. Ja. Und da sind wir dann oben ja. durch und dann Rick und von Rick über Ellenbach.
Nach Klingenberg. Und dann natürlich am Kloster Engelberg vorbei, auch das sicherlich ja. touristisches
da,
Highlight.
Da muss ich noch mal von der Gründung ausholen. Also wir wollten eigentlich von Großheubach über den Berg rüber in das Juliusspital Weinberg in der Birkstädter Mainhöhle rein
mhm.
und mit der Fähre über den Main.
Ah ja.
Es wäre ein Gag gewesen, wir haben dann auch gleich gemerkt, naja gut, das kann man nicht ständig machen, wir einen Abzweig über Miltenberg. Miltenberg ist halt touristisch ein Renner, kann man nicht links liegen lassen oder bis ja rechts mhm. liegen lassen. Und dann haben wir gesagt, wir machen da so eine Spaltung, also machen so ein Y, ein Weg geht über den Main mit dem durch die Weinberge von der Bierspital, Juliusspital und mit der Fähre dann nach Birkstadt rüber und dort weiter. Ne?
Mhm.
Und eine Spur wird über Miltenberg ausgezeichnet.
Mhm.
Und das ist gescheitert am Juliusspital. Die Herren wollten das nicht haben, dass dort die Leute durch den Weinberg laufen.
Und jetzt geht es über Miltenberg nur, ne?
Jetzt geht genau. er nur noch über Miltenberg, ja.
Ja. Kommen wir mal zurück zu Klingenberg selber. Wir haben ja gehört, heute oder dieses Jahr 750 Jahre Jubiläum. Jetzt kennt glaube ich, auch jemand, der nicht aus der Region kommt. Klingenberg schon, ist relativ berühmt, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Orten. Und es hat auch oft den ja, Begleitspruch Rotweinstadt. Wie lange gibt es denn dort die Rotweintradition und warum gerade Klingenberg? Also was ist da passiert?
Ja, die Rotweintradition gibt es schon immer. Eigentlich, mhm. muss man sagen.
Im 13. Jahrhundert.
Wir haben durch diese Terrassierung ist halt das Klima einfach anders. Mein heute
gibt
in der Klimaveränderung,
die
gab es auch schon. Also wir wissen leider nicht genau, wann sie angefangen worden ist zu machen, aber wir gehen davon aus, dass sie zur Zeit, wie die Burg gebaut worden ist, dass da auch schon die ersten Terrassierungen dann vorgenommen worden sind. Und das war dann praktisch über die Jahrhunderte war das ein Projekt immer wieder, immer weiter. Und die letzten Terrassierungen sind ja dann Anfang des 20. Jahrhunderts praktisch auch erst gemacht worden. Mhm. Und das war aber einfach ein Klimavorteil, den wir heute nicht mehr unbedingt bräuchte. Aber damals war das ein Thema. Ob du ein paar Grad wärmer im Weinberg hast, hast noch zusätzlich die Sandböden, die sich leicht erwärmen. Das hat sich einfach für den Rotweinanbau angeboten.
Das heißt, durch die Terrassierung habe ich einen anderen Sonnenwinkel, der es dann wärmer macht.
Einmal
richtig?
Das die Mauern heizen sich auf. Da kann man im Sommer ja fast Eier drauf braten. Die sind ja so heiß.
Ja, okay.
Genau.
Sie wissen ja, dass die Kaltluft fließt ja wie Wasser. Die kommt vom Weich, entsteht oben am Weich und läuft dann Tal runter. Mhm. Und durch die Mauern, die Terrassierung, da läuft die kalte Luft über die Terrasse, wird wieder erwärmt, geht wieder hoch und es gibt da praktisch so einen Wirbel, der bis morgens 4-5 Uhr dann erst ein Tal anfängt. Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil für den Rotweinanbau gewesen, weil der Rotwein, der braucht heißen Boden und braucht das Spitzenklima. Ne? Aber wie gesagt, wie die Tochter gesagt hat, das ist halt heute mehr oder weniger mit der Klimaveränderung. Ich bin ja Wetterstatistiker schon seit 50 Jahren. Und das ist das eigentlich nicht mehr so unbedingt ein Vorteil.
Aber das heißt, dass dann früher, also vor vielen, vielen Jahrhunderten, es in Klingenberg schon Wein und Rotwein gab und rundum noch nichts, weil da gab es keine Terrassen. Oder gab es in der ganzen Region?
Doch, da gab es. Die Terrassierung ging ja praktisch durchs ganze Maintal. Man sieht ja die Reste jetzt noch. Ne? Aber die sind halt praktisch, wie die Krisen kamen mit den Krankheiten aus Amerika, sind die halt eher aufgegeben worden, weil sie halt vielleicht doch dann von der Sonneneinstrahlung nicht optimal waren. Und dann haben sich halt diese Kernortschaften dann rausgebildet, wo die Terrassierung heute noch erhalten ist. Ja.
Aber warum dann gerade in Klingenberg so diese berühmte Rotweinstadt?
Das kam wahrscheinlich schon auch dann in Verbindung mit dem Tonanbau, wo Klingenberg halt so reich geworden ist und halt einfach auch, sagen wir mal so, die Werbung nach außen tragen konnte.
Okay.
Und auch, wir hatten sehr viele jüdische Weinhändler in Klingenberg, die natürlich auch da dazu beigetragen haben, dass der Wein in alle Welt gekommen ist. Ja.
Und war das schon immer Portugiese? Nee, das haben wir ja gerade gelernt. Was war denn so ein klassischer Rotwein?
Also, früher war es eigentlich ein gemischter Satz.
Es gibt ein Buch von einem, der den deutschen Weinbau beschrieben hat. Wie heißt er? Bronner heißt er. Ne? Er war ein Apotheker aus Pforzheim. Und er hat die deutschen Weinbaugebiete bereits alles minutiös beschrieben. Mhm. Und ich bin erst beim zweiten Lesen darauf aufmerksam geworden, hat er geschrieben, ja, also hat er erst mal in Kritik geübt in Klingenberg, der Weinbau droht, wie heute auch, in die Ebene abzurutschen. Es werden auf der anderen Mainseite in Trennfurt und Wörth werden schon Kartoffelecker mit Wein bepflanzt und das sollte doch die Klingenberger nicht betreiben. Ne? Mhm. Und da hat er dann auch die Rebsorten beschrieben und wie der die Rebsorte beschrieben hat, das konnte nur der Schwarzriesling sein. Mhm. Das ist eine ganz typische Rebe, die hat beim ersten Austrieb, also wenn die Triebe so 7-8 Blätter haben, da sind die oberen Blätter wie Mehltau. Die sind ganz weiß und die Triebspitze ist weiß. Und das ist keine andere Sorte wie der Schwarzriesling. Mhm. Also war zu am Anfang des 19. Jahrhunderts noch der Schwarzriesling der klassische Klingenberger Rebsorte.
Wir haben auch noch den ältesten Weinberg, den es noch gibt, praktisch einen Altbestand von teilweise 100 Jahre alte Reben. Mhm. Und das ist ein gemischter Satz. Und da sind historische Rotweinsorten mit dabei, die es heute überhaupt nicht mehr gibt. Und es ist, also meiner Information nach, ist es der einzigste Weinberg, der in dieser Form mit Rotweinsorten besteht. Mhm. Alle anderen in Franken sind aus Weißweinsorten als gemischter Satz erhalten. Und der ist schon aus der Geschichte raus mit roten Sorten bestückt. Also das ist auch ein Zeichen.
Was heißt gemischter Satz für die?
Das sind ganz viele verschiedene Rebsorten in einem Weinberg.
Ah, okay.
Genau, wir dürfen das nur nicht mehr gemischter Satz nennen, weil die Österreicher sich das haben schützen lassen.
Okay.
Wir müssen das jetzt fränkischer Satz oder alter fränkischer Satz irgendwie so umschreiben, genau. Aber im Prinzip sind da ganz viele Rotweinsorten, teilweise, wie gesagt, historische, die es heute überhaupt nicht mehr gibt, in einem Weinberg drin.
Jetzt habe ich gerade gelernt, dass Klingenberg durch Wein, aber auch durch Ton reich geworden ist in der Vergangenheit. Und das vermute ich mal, dass man das im Stadtbild auch sieht. Ja, dass es da gewisse Sehenswürdigkeiten oder Häuser gibt. Oder
Ludwigstraße, Ludwigstraße und die Wilhelmstraße, klassische Namen, Kaiser Wilhelm, König Ludwig. Das waren lauter Jugendstilhäuser. Und die sind mit Bürgergeld gebaut worden. Ne?
Gibt es sie heute noch?
Die Häuser gibt es heute noch, das Bürgergeld leider nicht mehr.
Bürgergeld nicht mehr.
Ja. Und was muss ich mir noch angucken, außer natürlich den Fränkischen Rotweinwanderweg und die Weinberge in Klingenberg? Was gibt es da noch zu sehen?
Ja, die Seltenbachschlucht, die darf man natürlich nicht verpassen. Ne? Die ist auch zu der Bürgergeld, also zu der reichen Zeit, ist die so angelegt worden, dass man so begehen kann mit Brückchen, ne? Dass man immer wieder über das Wasser drüber kommt. Und es ist heute ein Eldorado für Salamander. Also das ist das größte Salamandervorkommen in Bayern.
Mhm.
Und das ist wirklich sehr wildromantisch, kann man sagen.
Ja, also mit Felsen dann,
mit
oder?
Mit Felsen, genau. Mhm. Und die kommt dann auch am ehemaligen Turmbergwerk raus. Also die führt praktisch von der Stadt ans Turmbergwerk.
Anja, das weißt du vielleicht gar nicht so richtig. Also der Seltenbach entstand durch das Turmbergwerk.
Ah ja.
Das Grubenwasser wurde oben in einen Teich reingepumpt und der Überlauf war der Seltenbach.
Mhm.
Der Seltenbach hat verschiedene Quellen, an der Felsen rauskommen und so, aber darum heißt er halt auch Seltenbach, ne? Mhm. Weil er sehr selten Wasser hat. Ne? Und durch das, dass er im Tonwerk immer Wasser rauskam, ist er wirklich auch ständig gelaufen. Ne? Was war mal mehr, mal weniger. Dann hat man das Tonwerkwerk geschlossen vor 10 Jahren, ja 20 sogar schon. Und dann war es auch aus mit Wasser. Ne? Mhm. Und seitdem ist es wieder ein echter Seltenbach.
Aber die Schlucht gibt es immer noch.
Die Schlucht gibt es immer noch, genau. Und wenn es mal so wie jetzt auch 3-4 Wochen mal ein bisschen feuchter ist, dann ist es auch wieder ein richtiger Bach.
Ja. Und sonst Altstadt?
Die Altstadt ist natürlich immer noch sehr schön. Mhm. Klar, es gibt wie in allen Städten auch Leerstände, aber da gibt es bei uns jetzt ein ganz tolles Kunstprojekt, wo praktisch Künstler in Leerstände rein können und also unterstützt von der Stadt und da ihre Ateliers einrichten, damit es halt einfach nicht so leer aussieht, damit die Häuser nicht so unbewohnt aussehen.
Also nicht nur für Weinfreunde was, sondern auch für Kunstfreunde.
Genau, ja.
Und wenn ich jetzt Weinfreund bin, wie kann ich den Wein erleben? Also kann ich zu den Weingütern hin und mir was kaufen oder gibt es irgendwelche Gaststätten, wo ich was probieren kann? Wie funktioniert
es
das?
Es gibt schon noch ein paar Gaststätten bei uns. Es gibt die klassischen Hackerwirtschaften. Und es gibt auch viele Betriebe, die mittlerweile Weinführungen anbieten, wie wir auch, dass man den Wein und das Erlebnis von den Weinbergen einfach zusammen hat. Es gibt die Weinfeste, viele Weinveranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel das Mantelblütenfest, das jetzt gerade erst rum ist. Und da ist also immer was zu erleben eigentlich.
Und wenn ich jetzt bei euch oder mit dir den Wein erleben will, was bietet ihr da an?
Also haben wir übers Jahr hin habe ich immer so verschiedene Führungen mit der Bio-Winzerin in den Frühling, in den Sommer, in den Herbst, in den Winter. Oder dann auch speziell jetzt zum 750-jährigen Jubiläum mache ich zusammen mit meinem Mann, der macht ab und zu Stadtführungen als Nachtwächter.
Mhm.
Nachtwächter trifft Winzerin, wo man halt speziell dann die Punkte, wo mit Wein in der Stadt zu tun haben, einfach ein bisschen hervorheben in der Stadtführung und natürlich auch was zu trinken geben.
Und kommt das an? Also
ja, die Führungen werden immer gut angenommen, ja.
Apropos kommt das an, siehst du jetzt, sagen wir mal, auch einen Wandel in den Weinkunden und Kundinnen? Also ich habe jetzt nebenher, kürzlich wurde ja die Fränkische Weinkönigin gewählt, die neue, und da ging es auch drum, was gibt es für Trends? Und dann hieß es zum Beispiel, es wird immer mehr alkoholfreie Alternativen angefragt. Ich will keine Diskussion aufmachen, aber gibt es irgendetwas, bestimmte Rebsorten oder bestimmte Alternativen, die im Trend sind? Oder nimmst du da was wahr?
Also wenn ich es anbieten würde, würde es bestimmt angenommen werden. Aber also ich habe mich dazu entschieden, keine alkoholfreien Weinvarianten einzubieten, weil das ist für mich einfach, macht es keinen Sinn.
Ja, ja.
Das ganze Jahr darauf hinzuarbeiten, den Alkohol in den Wein reinzubringen, um ihn dann wieder rauszuholen. Also ich bin für einen bewussten Alkoholkonsum.
Vielleicht zu dem Alkoholkampagne, die zurzeit stattfindet, möchte ich schon vielleicht was sagen, aber zu dem alkoholfreien Wein, da kann ich hier fast 80-jährige Erfahrung, 70-jährige Erfahrung dazu beisteuern. Ich habe in Rüdesheim gearbeitet, ne, in Großkellerei in Rüdesheim, und unten am Kai war ein Mats, so ein Schild mit so feinem Draht über vorneweg 20 Meter, Jungs, Lorcher, alkoholfreier Traubenwein.
Mhm.
Das war ein Gag. Nach 10 Jahren war er weg. Dann kam der Keller in Edenkoben. Er hat in den 70er Jahren angefangen mit Aromarückgewinnung und so weiter. Das ist ja nichts anderes als ein Kunstprodukt, das, der alkoholfreie. Selbst als Wein, das Paragraph 1 des deutschen Weingesetzes, den weiß jeder Winzer, jeder Kellerwirt auswendig. Wein ist das aus dem frischen Safte der Weintraube durch alkoholische Gärung gewonnene Getränk. Alles andere darf überhaupt nicht als Wein bezeichnet werden, außer Apfelwein. Und es muss auch immer Apfel vorne dran stehen. Mhm. Ja, das hat man damals im Gesetz so formuliert. Ne? Aber jetzt kommen zum alkoholfreien Wein. Also ich bin überzeugt, dass das in 5-6 Jahren wieder... Das ist jetzt so hoch von der Presse und so von der Medien, wird das hochstilisiert. Also es kann keine Chance haben, weil das ist ein bitterböses Zeug.
Ja, das ist also... Da sind wir einer Meinung.
Dann trinke ich Wasser. Ja. Wenn ich keinen Alkohol trinken will,
genau,
dann
also
trinke ich
finde,
Wasser.
Es gibt Alternativen ohne Alkohol, die schmecken, aber das muss man nicht unbedingt mit dem Wein machen.
Ja, genau. Ja, also wir wollen ja auch ein Genussprodukt hier nach vorne bringen und das darf dann auch Alkohol haben und Tradition hat es ja sowieso und jetzt in Klingenberg nochmal ganz besonders. Ich will dann langsam mal zum Ende kommen, wenn wir jetzt schon mal zusammengestellt haben, warum ein Besuch in Klingenberg lohnt, ob das jetzt eine Weinbergsführung oder die Seltenbachschlucht oder die Altstadt ist. Jetzt haben wir Jubiläumsjahr. Gibt es denn, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, ich muss unbedingt nach Klingenberg, gibt es denn noch spezielle Events oder Angebote, die gerade in diesem Jahr besonders sind?
Ja, also wir haben in der Stadt ein tolles Programm zusammengestellt. Mhm. Das kann man gar nicht alles beschreiben. Das muss man sich angucken. Da ist auch wirklich für jeden Geschmack was dabei. Kultur, Wein natürlich auch eine Rolle. Das Highlight, das sollte man sich heute schon mal vormerken. Mhm. Das gibt es Wochenende vom 3. 4. Oktober. Das ist das Festwochenende. Da wird es auch einen Umzug geben. Das sind wir jetzt gerade in der Planung. Das läuft alles jetzt heiß an. Und auch der Weinbauverein hat sich was Besonderes überlegt. Wir werden im November eine Raritätenweinprobe anbieten. Und da schauen wir jetzt gerade, wir wissen noch nicht genau, was der älteste sein wird, den wir anbieten können. Aber es wird bestimmt eine spannende Geschichte.
Also das sind dann irgendwelche Flaschen, die irgendwo tief im Keller lagern?
Die
oder?
Irgendwann sind hinterlassen und wiedergefunden. Und wir sind gespannt, was uns die Winzerkollegen oder auch teilweise Winzerfamilien, wo gar kein Weinbau mehr ist, vielleicht da alles zur Verfügung stellen.
Ja, spannend.
Und ja, genau, also wer Lust hat, also man findet das Programm auch online auf der Homepage von Klingenberg, da kann man sich den Flyer auch runterladen und da gibt's wirklich für jeden irgendwas zu finden.
Gut, dann sage ich vielen Dank, dass ihr heute hier unser Gast wart, das Weingut Stritzinger, zwei Generationen aus Klingenberg und ich kann nur sagen, wann, wenn nicht in diesem Jahr, sollte man, wenn man nicht schon da war, Klingenberg mit allen Sinnen genießen, vom Wein über die Burg bis hin zum Kultur- und Naturgenuss. Danke, dass ihr da wart und auch unter Winzern sagt man wahrscheinlich eine erfolgreiche Saison und eine gute Ernte wünsche ich dann.
Ja, vielen Dank.
Danke.